Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0.
Die Demokratie ist in Gefahr. Diese Weisheit ist nicht neu, aber sie ist immer noch tagesaktuell. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik habe ich Jan Kürschner zu Gast. Der gelernte Rechtsanwalt ist Abgeordneter für die Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein und wird heute einen Überblick geben über die Gefahren, die von rechts drohen, namentlich von der Partei die AfD, aber auch der Jungen Alternative und den daran angeschlossenen Stiftungen. Ihr könnt euch also freuen oder auch weniger freuen auf eine Stunde Hintergrundwissen zum Thema Gefährdung der Demokratie hier in Deutschland von rechts außen. Viel Spaß! Guten Abend, Herr Kürschner.
Guten Abend, Herr Sprügel.
Ja, schön, dass wir jetzt mal eine Stunde Zeit haben oder auch weniger schön. Das Thema ist eigentlich nicht schön, trotzdem ist es schön, mit Ihnen jetzt im Gespräch einmal darüber zu sein und die Zeit zu nehmen. Sie sind Landtagsabgeordneter für die Grünen in Schleswig-Holstein. Können Sie sich kurz als Person einmal vorstellen, bevor wir in die Thematik dann des heutigen Abends einsteigen?
Ja, sehr gern. Ich bin eigentlich Rechtsanwalt gewesen, Strafverteidiger in Kiel. Und bin dann 2022 in den Schleswig-Holsteinischen Landtag gewählt worden für die Grünen und mache da Innenpolitik, Polizei und Verfassungsschutz und Rechtspolitik, Justiz und auch Medienpolitik.
Okay, ja, und unser heutiges Thema der Sendung ist ja die Gefährdung der Demokratie von rechts. Das ist ein sehr weites Feld. Da werden wir natürlich auch heute das Ding nur anschneiden können. Trotzdem wäre es eigentlich noch mal ganz gut, einen Überblick zu bekommen. Es geht natürlich heute auch mal wieder um AfD, Junge Alternative und die daran angegliederten Stiftungen, die diese Partei auch gegründet hat. Wenn man sich jetzt einmal von Schleswig-Holstein ausgehend anguckt, diese Landesverbände sind ja diverse wirklich in der Kritik. Die Junge Alternative gilt als gesichert rechtsextrem. Wenn man da Bilder und soziale Medien verfolgt, hat man fast das Gefühl, das ist die alte Wiking-Jugend, die man aus den 80er, 90er Jahren noch kennt. Ich habe ja schon den Eindruck seit Jahren, das hat sich total verschoben, die Toleranz, dass man wirklich das Gefühl hat, mein Gott, das hätte man früher null toleriert. Das wäre in der alten Bundesrepublik vielleicht auch nach der Wende fast gar nicht möglich gewesen. Wie ist die aktuelle Situation in Schleswig-Holstein? Beginnen wir vielleicht mal mit der Jungen Alternative, weil die mir zuletzt gerade mit ihrem Auftreten nicht nur frisurtechnisch sehr stark an wirklich organisierte Neofaschisten erinnert, so vom äußeren Bild her.
Ja, ja, also vom ganzen Habitus sozusagen erinnert das daran. Also die Junge Alternative taucht in Schleswig-Holstein gerne am Rande von AfD-Veranstaltungen auf und giriert sich so ein bisschen halbstark, würde ich das mal nennen. Wo Sie gerade die Wiking-Jugend erwähnen, also es gibt natürlich Kontinuitäten und die gibt es eben so seit dem Zweiten Weltkrieg durchgehend, würde ich so sagen. Da gibt es so Folgeorganisationen der Viking-Jugend, Heimattreue Deutsche Jugend und Heimattreue Jugend und so. Und diese Leute, die das wesentlich mitbetrieben haben, befinden sich zum Teil in Schleswig-Holstein. Das sind so ehemalige Bundesführer, so nennt sich das, und so eine Art Kassenwart. Und dieser Kassenwart ist die Person, über die auch vom Potsdamer Treffen diese ganzen Spendenzahlungen liefen. Das ist eigentlich mal ganz interessant zu wissen. Das sind also, da gibt es tatsächlich Kontinuitäten. In der jungen Alternativen sind natürlich eher die jüngeren Leute. Und also jetzt darf das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Das wird zwar noch beklagt von der AfD, aber ich gehe davon aus, dass das hält. Und wenn ich mir das Auftreten in Schleswig-Holstein speziell angucke, so auf X vor allen Dingen, also da gibt es ganz eindeutig rechtsextreme Äußerungen, und das sind auch keine Zufälle, nicht? Und die werden auch von der AfD in Schleswig-Holstein, die sich so ein bisschen ruhiger verhält insgesamt, die werden nicht irgendwie negativ oder konnotiert oder irgendwo angesprochen, halt euch mal zurück oder so, sondern gar nichts, nicht? Sondern die nehmen das so auf.
Wenn Sie sagen rechtsextremistisch, dann wäre nochmal interessant, genauer nachzufragen, wie muss man sich das vorstellen, weil ich auch da jetzt zwischendurch auch meinen Kompass verloren habe, weil ich denke, wenn wir jetzt bei Björn Höcke konkret gucken, das sind ja Aussagen, wo ich manchmal als juristischer Laie das Gefühl habe, vor 20, 30 Jahren wäre das justiziabel gewesen, wäre es strafbar gewesen. Wie agiert die junge Alternative in Schleswig-Holstein denn? Ist es offen rechtsextremistische Sprache oder ist es das, was wir wahrscheinlich in der Sendung heute auch nochmal aufgreifen werden, dieses etwas verklausulierte in dem Dunstkreis von Kompakt zum Beispiel, die natürlich nicht offen zum Völkermord aufrufen, sondern eigentlich immer Dinge andeuten, also sage ich mal so rechts blinken und irgendwie mit Chiffren arbeiten im Bereich Antisemitismus zum Beispiel. Wie sieht das bei der jungen Alternativen da aus?
Also ich will mal vielleicht einmal was zum Begriff Extremismus sagen, weil also es ist nicht so, dass das vor 20, 30 Jahren verboten gewesen wäre, also die verboten im Sinne von strafbar, da ist die Schwelle hoch. Also Volksverhetzung, da muss man sich eigentlich schon sehr viel Mühe geben, das zu erreichen. Aber da gab es mal so einen Wechsel vom Begriff Radikalismus zum Extremismus in den Verfassungsschutzberichten in den 70er Jahren. Also Extremismus ist gleichzusetzen mit gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und das ist ein Teil des Grundgesetzes, den man nicht verändern kann. Also auch der Bundestag, auch nicht mit einer Zweidrittelmehrheit, könnte entscheiden, das zu ändern. Das ist vor allen Dingen das Demokratieprinzip, dass wir einen Rechtsstaat haben und dass die Regierung gewählt wird, frei. Nicht? Das sind Sachen, die sind einfach unveränderlich. Und bei der AfD ist schon zu beobachten, dass sie keine Demokratie möchte. Und die junge Alternative, die JA, die sagt das eben einen Tick deutlicher. Was man nicht so viel sieht, ist, dass sie sich explizit gegen den Rechtsstaat wenden. Das hat Björn Höcke letztens tatsächlich gemacht und auch mal so offen gedroht, dass wenn er an die Macht kommt, dann wird es eine neutrale Justiz geben. Das wird sich wahrscheinlich noch häufen, je mehr es jetzt Urteile gegen die AfD und gegen die junge Alternative geben wird. Und ich rechne eigentlich damit, dass das so kommt.
Und Sie sagten, dass die junge Alternative in Schleswig-Holstein offen rechtsextremistisch auftritt in den sozialen Netzwerken. Was sind denn da so die Hauptthematiken? Ist das eigentlich bundesweit gleich, dass es um Migration geht, dass es gegen diese Demokratie geht? Oder gibt es da auch Nuancen in der politischen Ausrichtung oder in den Angriffen auf die Demokratie, die sich voneinander unterscheiden?
Ich glaube nicht, dass die Unterschiede so groß sind. Entgegen der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, nicht, dass wir ein großes Problem in den ostdeutschen Bundesländern haben, das ist sicherlich auch so, ist aber auch die Radikalität der jungen Alternative in Schleswig-Holstein, da hört man immer nicht so viel von, aber die ist auf jeden Fall eindeutig vorhanden. Also wenn man muss sich nur durch X durchscrollen und man sieht rassistische Äußerungen, ja, gegen das System gerichtete, nicht? Und dann machen sie Kampftrainings und posen damit. Das sind immer so Andeutungen, nicht? Man muss sich wehren, aber gemeint ist wahrscheinlich doch was anderes, nicht? Man rüstet sich für den Tag X, so wirkt das. Und also aus meiner Sicht ist das also völlig eindeutig.
Wo Sie das gerade mit dem Kampftraining ansprechen, da hatte ich in der Tat mal Beiträge mir angeholt. Ich glaube, das war auch in Schleswig-Holstein, nachdem wir gesprochen hatten. Und das, deshalb kam ich eben nochmal da auf die Wiking-Jugend oder diese Bundheimer Treuer Jugend, weil diese Wehrsportübungen ja auch eine lange Tradition in der deutschen Rechten haben. Und da war ich in der Tat überrascht, weil das hatte für mich, vielleicht täuschte mich da auch nochmal eine neue Dimension, dass wirklich auch körperlich in Art paramilitärischer Art und Weise da posiert wird. Das kannte ich von der AfD bisher nicht. Das war für mich eher im Bereich der freien Kameradschaften verortet, im Bereich des militanten Neofaschismus, weil, wie Sie schon sagen, diese Trainings finden ja statt, um auch ein Angstszenario aufzubauen. Also wenn ich das jetzt sehen würde, als mittlerweile nicht mehr nur als Linker, sondern als überzeugter Demokrat, machen diese Bilder ja auch Angst. Und das sollen sie natürlich auch. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich da etwas verschiebt, was wir eben besprochen haben, in Richtung von dem, was früher eigentlich klassische rechtsextreme Organisationen abgebildet haben.
Das sehen Sie ganz richtig, dass es gibt auch persönliche Überschneidungen von Mitgliedern der jungen Alternativen und den jungen Nationalisten, also der Jugendorganisation der NPD oder die Heimat. Nicht? Das sind, teilweise sind es einfach dieselben Leute. Und die machen dieselben Sachen. Mhm. Nicht? Und das, das ist, da gibt es, auch da gibt es so eine, also man kann es nicht sagen, dass es jetzt eine Kontinuität zwischen NPD und AfD gibt, die gibt es schon nebeneinander, aber da gibt es so Überschneidungen. Nicht? Und die junge Alternative hat auch keine Hemmschwellen, sich mit anderen bekannten Rechtsextremisten zu treffen. Nicht? Da gibt es ganz viele Vernetzungen mit der identitären Bewegung und dieser 1%-Bewegung und so, nicht das so, nicht, das sind alles so Dinge, die es da gibt. Was wir bisher nicht sehen, ist jetzt, ich sag mal, jetzt wie in England groß angelegte Riots irgendwie, nicht, das gibt es sicher nicht. Aber wir haben leider in Einzelfällen auch schlimme Gewalt. Also ich erinnere daran, dass im Jahr 2020 am Rande eines Bundesparteitages der AfD in Hennstedt-Ulzburg ein junges AfD-Mitglied dann 4 Gegendemonstranten angefahren hat. Und der war auch dann wegen Totschlags oder versuchten Totschlags angeklagt, ist letztendlich wegen Körperverletzungsdelikten verurteilt worden, hat da 3 Jahre bekommen. Das ist aber allerdings noch nicht rechtskräftig, aber das, damit rechne ich auch, dass das so wird, nicht? Aber das muss man im Hinterkopf haben, dass das ein AfD-Mitglied war. Und da will ich noch hervorheben, die AfD hat sich nie davon distanziert. Also eigentlich muss man sagen, wenn sie sich nicht davon distanziert, was ihr Mitglied am Rande ihres Bundesparteitags macht, dann hat man das irgendwie, ja, vielleicht nicht direkt gut geheißen, aber das bedeutet schon fast dasselbe. Oder nicht nur fast, es bedeutet eben dasselbe, wenn man dann eben nicht sagt, wir distanzieren uns.
Bevor wir gleich nochmal auf diese Veranstaltung kommen, die es da im Umfeld auch mit der identitären Bewegung zusammengegeben hat, würde mich nochmal interessieren, wie man die auf Schleswig-Holstein bezogen, die junge Alternative wahrnimmt in der Öffentlichkeit. Sie sagen, die treten so auf, als ein bisschen als Türsteher oder Support dann für AfD-Veranstaltungen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Treten Sie auch öffentlich in Erscheinung? In welcher Größenordnung findet das Ganze eigentlich statt? Und ja, wo findet man Sie neben den sozialen Netzwerken, sage ich mal, konkret auf der Straße?
Ja, da müsste man schon zu AfD-Veranstaltungen gehen. Die sind aber auch nicht bei jeder AfD-Veranstaltung. Und auch von der Größenordnung her fällt mir das schwer, das zu schätzen. Also das sind jetzt, das ist noch sehr übersichtlich, würde ich so sagen, insgesamt, aber eben vorhanden so, nicht? Und ist in den letzten Jahren auch so leicht angewachsen. Nicht jetzt dramatisch, aber leicht angewachsen. Was man in den Zahlen sieht, ist, es gibt einen leichten Aufwuchs an gewaltbereiten oder gewaltorientierten Rechtsextremen. Der ist aber also gar nicht so schlimm. So, was man aber sieht, ist ein ganz krasser Anstieg an rechtsextremen und antisemitischen Straftaten. Und ich kann das so interpretieren, dass die, die vorhanden sind, die Leute, die trauen sich mehr. Mhm. Und das ist auch das, was wir sehen eigentlich eher. Normalerweise würde ich sagen, sieht man die junge Alternative nicht und man muss schon auch darauf achten. Also da, irgendwie normale Passanten sozusagen würden die vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen. Mhm. Ja, also der Haarschnitt ist vielleicht ein bisschen auffällig oder aber muss ich denn auch schon die T-Shirts genauer angucken und so und das, ja.
Mhm. Aber weil Sie sagen, die sind auch in sozialen Netzwerken sehr aktiv. Wir hatten ja auch im Vorgespräch zu der Sendung festgestellt, dass es ja in dem Bereich der sozialen Medien ja auch eine sehr hohe Kompetenz auf Seiten der AfD und wahrscheinlich auch der jungen Alternative gibt. Und was ich erlebe, jetzt nicht durchgängig, ich habe es auch nicht statistisch erhoben, ist irgendwie ein sehr unreflektierter Umgang von jungen Leuten zum Teil mit den Auftritten dort, dass man es eher als Humor sieht, als lustig, wie sie dort auftreten. Aber was ich auf jeden Fall da immer raushöre, ist, dass im Bereich zum Beispiel TikTok die AfD, ich weiß nicht, ob die junge Alternative auch, eindeutig gerade die Nase ganz vorn hat, wenn man das mit den anderen Parteien vergleicht in Deutschland. Und wenn ich mir die TikTok so ausgewählt angucke, dann kommt mir natürlich das kalte Grausen. Aber ich muss dann doch feststellen, dass junge Leute das anders lesen scheinbar als ich. Die sehen den Humorgehalt da drin, sehen gar nicht, welche tiefe politische Hassbedeutung das Ganze hat, sondern finden Krah eher eine amüsante Figur. Und wenn der sagt, deutsche Männer brauchen Eier, dann gibt es Menschen, die das als Humor begreifen und sie dann wählen. Also das habe ich jetzt von vereinzelten Erstwählern mitbekommen, mit denen ich persönlich gesprochen habe. Wie gesagt, ich kann es statistisch nicht begründen, aber scheinbar ist bei den sozialen Medien Aufholbedarf vom demokratischen Spektrum.
Ja, allerdings glaube ich nicht, dass die das aus eigenem Antrieb werden aufholen werden. Also das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Woran man tatsächlich denken muss, ist das stärker zu reglementieren, weil es vor allen Dingen gefährlich ist, dass die Algorithmen in den sozialen Medien das ungewollt einspielen. Also auch wenn man sich gar nicht fürs Thema interessiert, man bekommt eben doch, auch auf YouTube übrigens, einfach AfD-Inhalte als Vorschlag präsentiert. Und ja, wenn man das dann manchmal anklickt, dann wird es eben noch mehr. Und irgendwann ist man vielleicht auch als junger Mensch geneigt zu denken, ja, wieso, ja, so ist Politik, das ist doch normal. Und das ist halt der Effekt, den sie haben wollen. Und jetzt in den letzten Umfragen oder auch beim Ergebnis der Europawahl abzulesen, ja eigentlich erzielt haben. Und damit werden wir uns länger beschäftigen müssen, fürchte ich.
Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Jan Kürschner zu Gast und wir sprechen über die Gefährdung der Demokratie von rechts, von Seiten der AfD, der Jungen Alternativen und der damit verbundenen Stiftung. Herr Kürschner, Sie beobachten diese Szene und die Aktivitäten ja schon relativ lange. Neumünster ist da immer in Schleswig-Holstein einer der Hotspots und Sie waren oder haben auch mitbekommen, dass es dort ein Treffen gab, das Tag des Vorfelds genannt wurde. Genau soll das heißen? Ist das das Vorfeld der Bewegung, das Vorfeld des Nationalsozialismus? Es klingt so ein bisschen historisch so, als wenn Vorfeldorganisationen, das sind so Begrifflichkeiten, die mir da durch den Kopf gehen. Um was ging es bei diesem Treffen genau?
Also Hintergrund dieses Begriffs ist, dass die AfD das kulturelle und mediale Vorfeld der Politik besetzen möchte. Also es geht um Medien und Kultur. Da wollen sie sozusagen was machen. Nicht nur soziale Medien, das wäre ja auch ein Teil, sondern eben auch andere. Und das war so ein Vernetzungstreffen. Da waren ja verschiedene rechtsextreme Organisationen eingeladen, zum Beispiel jetzt auch das Verbotene Kompakt-Magazin, aber auch der Verlag Lesen und Schenken aus Schleswig-Holstein, der außerordentlich reichweitenstark ist und sehr bedeutend. Also die Zeitschriften kriegt man hier am Bahnhofskiosk überall. Aber auch die 1%-Bewegung, das sind alles so bekannte rechtsextremistische Bestrebungen, so nennt sich das. Oder Personen wie Matthias Helferich, Bundestagsabgeordneter der AfD, der sich selber als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. Und zu diesem Treffen kamen dann nicht alle. Es gab auch eine Gegendemonstration, aber es ist, daran kann man ablesen, dass die AfD auch in Schleswig-Holstein jetzt nicht so bürgerlich ist, wie sie teilweise gerne erscheinen möchte, sondern da sind einfach Rechtsextremisten in der Partei, die geben da auch den Ton an.
Und wissen Sie genau, um was es bei diesem Treffen ging? Also ging es um Vernetzung oder wenn Sie sagen, man will Medien, man will Kultur besetzen oder ging es auch um strategische Ziele, wie man das erreichen kann?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich tatsächlich natürlich nicht drin saß und auch nicht bekannt geworden ist, was da besprochen wurde.
Da sind wir ja in einem Kreis von Treffen, wo es ja einige gegeben hat. Es gab ja dieses Treffen in Potsdam auch, was dann später publik geworden ist, wo ich das erste Mal auch seit langer Zeit wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft habe, muss ich persönlich sagen, weil es dann ja diese großen Demonstrationen gegen rechts gab. Das war so der Auslöser. Leider ist das natürlich jetzt auch wieder weniger geworden, verebbt, während diese Veranstaltungen natürlich weitergehen und die Politik ja auch weiter da ist. Wenn wir uns dieses Tag des Vorfelds nochmal angucken, bevor wir zu diesen einzelnen Tagungen nochmal kommen, dann ist es wahrscheinlich ähnlich wie das Kompaktmagazin das ja auch definiert hat. Ich habe da immer im Kopf, dass Antonio Gramsci diese kulturelle Hegemonie ja als Linker damals veröffentlicht hat und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Kubitschek das als rechter Vordenker auch aufgegriffen, dass man versucht, diese kulturpolitischen Themen zu besetzen. Was kommt aus solchen Treffen dann raus? Also Sie sagen natürlich, Sie waren nicht dabei, man kriegt das dann direkt vor Ort nicht mit. Gab es irgendwelche Nachwirkungen bei diesem Treffen, die man schon sagen kann? Oder ist das eher ein langfristig angelegtes Projekt, was auf lange Strecke leider wirkt?
Ja, das ist ein ganz langfristig angelegtes Projekt. Das rührt auch aus Zeiten, die noch weit vor Gründung der AfD standen. Also ich kann mich erinnern, dass der Inhaber dieses Verlags Lesen und Schenken, das ich hier gerade erwähnt hatte, der heißt Dietmar Meunier, der hat 2009 in einem Interview genau das gesagt, was ich eben sagte. Wir haben vor, das kulturelle Vorfeld zu besetzen. Und siehe da, also es ist natürlich 2009, die AfD ist 2013 erst gegründet worden. Nicht, das war alles für die ja noch gar nicht absehbar. Aber das ist sozusagen eine Strategie, die die Rechtsextremen schon ganz, ganz lange verfolgen. Und die haben sich jetzt so ein bisschen auf die AfD als Pferd raufgesetzt und reiten damit weiter.
Ja, es gab ja diese anderen Vorfeldorganisationen oder wie man sie nennen möchte. Kompakt hatte ja auch, bevor es verboten wurde, diese blaue Welle ausgerufen und in Bühnentechnik investiert, um da so ein bisschen Support zu machen für die AfD. Und wenn Sie diesen anderen Verlag ansprechen, Lesen und Schenken heißt der, den Sie gerade genannt hatten.
Richtig, genau.
Das klingt ja sehr wie ein Altenheim-Verlag, wo man ein Abo abschließt und irgendwelche Produkte geschenkt bekommen, so Werbeprämien. Aber es handelt sich dabei um originär rechtsextremen Verlag.
Genau. Wenn Sie sich im Internet die Internetseite des Verlages anschauen, dann werden Sie sehen, dass diese alles, was der Verlag im Angebot hat, das ist nicht verboten. Aber es ist von der Ausrichtung her insgesamt auch vollkommen eindeutig. Und das macht ein, zwei fassungslos, aber es ist eben nicht verboten. Und das sind, so ein Verlag ist nicht so einfach angreifbar tatsächlich durch das, man wird sehen, wie das damit weitergeht.
Wenn man sich diesen Verlag noch einmal ganz kurz genauer anguckt, weil es jetzt gerade auch aktuell ist mit diesem Verbot des Kompaktmagazins, wenn man auf die Cover guckt, dann geht es da auch bei dem Verlag um AfD-Support. Ist das in erster Linie so, dass Sie sich da eindeutig auch auf dieses Pferd AfD setzen? Oder ist es eher ein offener rechter Verlag, der eher nationalistisch agiert und die AfD ab und zu mal erwähnt?
Nein, das ist beides. Die verlegen die Zeitschrift zuerst. Die könnte man so als AfD-Support werten, schon sehr beständig. Aber es gibt auch Publikationen, die jetzt überhaupt nichts mit der AfD zu tun haben, sondern eigentlich auch Verherrlichung des Dritten Reichs, so im Wesentlichen nicht. Das ist so ein Kernpunkt.
Kann man sich das, weil ich den jetzt nicht kenne, den Verlag, kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie früher dieser, wie hieß denn der Verlag, Nationalverlag von Gerhard Frey von der DVU, der hatte ja auch ein unglaubliches Sortiment von Nationalzeitungen über deutsche Wochenzeitungen, die gibt es ja alle nicht mehr. Und da kann ich mich erinnern, gab es auch immer noch so Lanzer-Romantik, immer noch so ein bisschen Anspielung beim Dritten Reich. Und ich glaube, das macht der Verlag ja auch mit so Militärtechnik-Zeitungen. Ne?
Ja, das ist ganz ähnlich. Ich müsste schauen, weil der Verlag hat auch verschiedene Zeitschriften gekauft und ich weiß gar nicht genau, ob es da vielleicht sogar auch irgendwie Bezüge zu Herrn Frey geben könnte. Das habe ich nicht im Kopf. Aber also die Machart ist eigentlich exakt dieselbe.
Gut, damals sprach das immer, an die ich mich erinnere, in der Nationalzeitung, das sprach wirklich noch ehemalige Wehrmachtssoldaten an. Das klingt so harmlos, etwas altbacken. Jetzt die Magazine sind ja deutlich moderner. Die sind nicht, also die, was ich so verfolgt habe und auch die AfD agiert ja nicht komplett nur mit nationalsozialistischem Sprech oder nur nationalistischem Sprech, sondern man hat ja auch Verschwörungserzählungen, die darunter und so Nachwirkungen von Corona, die da noch eine Rolle spielen. Das ist ja dann wahrscheinlich bei dem Verlag auch ähnlich, ne?
Ja, genau. Also nur nationalsozialistischen Sprech zu verwenden, das würde ja letztendlich auch mehr abschrecken, als jetzt Leute ziehen. Ich persönlich gehe eigentlich auch davon aus, wenn Björn Höcke nicht wäre, wäre die AfD möglicherweise in den ostdeutschen Bundesländern noch stärker. Oder zumindest in Thüringen. Das stände zu befürchten.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, weil er natürlich bestimmte Wähler wahrscheinlich auch abschreckt, die es nicht ganz so derbe hätten. So,
ne? Weil Höcke das einfach so ganz deutlich sagt, nicht? Also da gibt es keine zwei Meinungen. Mhm. Also deswegen darf man auch Faschist sagen, weil wer sich mit Herrn Höcke beschäftigt und mit dem, was er so von sich gibt, dann ist das, ja, das ist einfach der Sprech von Goebbels und Hitler.
Da sind auf jeden Fall viele Parallelen. Kommen wir noch einmal zu den Veranstaltungen, die wir erwähnt haben. Sie haben ja einmal diesen Tag des Vorfelds jetzt in Schleswig-Holstein erwähnt. Es gab aber neben dem großen Treffen, also was groß publik geworden ist in Potsdam, wo es um diese Remigration ging, gibt es ja diverse Treffen, die auch von der AfD-nahen Stiftung veranstaltet werden. Im Schloss Rheinbeck gab es im Februar schon eine ähnliche Veranstaltung. Und Sie sagten auch, 2022 gab es eigentlich auch schon so Veranstaltungen, wo es auch wahrscheinlich nicht um Remigration ging, aber auch darum, sich zu treffen, Dinge strategisch zu besprechen.
Ja, also im November 2022 gab es schon im Rheinbecker Schloss eine Veranstaltung Deutschland 2050. Und also ich denke schon, dass es auch um Remigration gegangen sein wird. Woran es letztendlich liegt, dass sich das am Potsdamer Treffen von dieser Machart sozusagen wird es viele gegeben haben und auch das ist eigentlich auch bekannt, wenn man sich dafür interessiert, aber warum das jetzt ausgerechnet an diesem Treffen so einen Ausschlag gab in der Öffentlichkeit, das kann ich gar nicht sagen. Ich sprach letztens mit dem berühmten Extremismusforscher Wolfgang Kraushaar, und er sagte, dass das tatsächlich die größte Protestbewegung in der Bundesrepublik Deutschland war. Also auch größer als, sagen wir mal, irgendwie 1983 die Proteste gegen die Raketen oder gegen die AKW oder auch 1968. Also da waren mehr Leute auf der Straße als damals. Nicht? Was natürlich eigentlich auch ganz beruhigend ist, weil man ja sieht, dass es schon die Mehrheit einfach dagegen ist. Und ich glaube auch, dass das in der AfD so ein bisschen sowas wie spirituelle Unruhe ausgelöst hat, weil die sich natürlich genau sowas eigentlich für sich wünschen, aber es nicht hinbekommen. Ne? Aber sie bekommen natürlich leider immer noch genug hin.
Ja, sie haben es ja auch versucht umzudeuten, ne? Und gesagt, die Regierung karrt ihre Leute auf die Straße. Ja, aber ich gebe Ihnen recht, da war einen kurzen Moment der Unruhe zu merken, weil davor hatte ich aber auch wirklich das Gefühl eines bleiernen Schweigens eher, wo ich dann subjektiv das gehört, die AfD kann schalten und walten, wie sie will, und schafft es vor allen Dingen immer wieder, dass sich mit ihr beschäftigt wird, weil das ja auch ein wesentlicher Grund ihrer Popularität ist, glaube ich, dass man immer wieder auf irgendwelche steilen Thesen einsteigt und es dann doch diskutiert oder glaubt, mit Björn Höcke diskutieren zu können. Ich glaube mittlerweile, ich habe da auch mitgelernt die Jahre, da hätte ich vor ein paar Jahren vielleicht auch gesagt, man muss den inhaltlich stellen. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob das überhaupt geht, weil er ja gar nicht inhaltlich gestellt werden will, sondern populistisch antwortet. Bei diesen Treffen jetzt nochmal im Schloss Rheinbeck, würde mich nochmal interessieren, das können Sie wahrscheinlich gar nicht so beantworten, wie kommt man an diesen Tagungsort? Also das frage ich mich immer, ich weiß, dass früher also neofaschistische Bewegungen immer Probleme hatten, Veranstaltungsorte zu finden. Ist die AfD da schon so weit auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass man im Schloss Rheinbeck einfach sich einbuchen kann?
Etwas zur dem Verschwörungsmythos der AfD, das wären ja bezahlte Demonstranten. Mhm. Also als Landespolitiker kann ich Ihnen sagen, die öffentlichen Haushalte wären stark belastet durch Mindestlohnzahlungen an Protestierende. Es wäre einfach schlicht nicht möglich, weil der Haushalt das nicht hergibt. Aber es ist natürlich totaler Blödsinn. Mhm. Aber da sieht man daran, dass sie daran knapsen, nicht? Weil das kann ja eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen, dass sich so viele Leute dagegen erheben. Mhm. Zum Schloss Rheinbeck, also Rheinbeck wehrt sich, das weiß ich, aber es ist nicht möglich. Wenn kein anderer öffentlicher Ort da ist, den man der AfD zur Verfügung stellen kann, dann haben die einen Anspruch drauf. Und ich meine, sie hatten es der AfD auch verwehrt und die AfD hatte dann vor Gericht gewonnen. Und also solange die AfD nicht verboten ist, muss man ihr diese Teilhabe auch gewähren. Das ist halt so. Mhm. Also das dürfen sie. Es ist halt nur nicht schön, auch für solche Orte nicht, weil die dann irgendwie so ein bisschen, ohne was dafür zu können, in Verruf geraten. Und zurück zu der Veranstaltung. Also da gab es Referenten, die auch, was ich der identitären Bewegung zuzurechnen sind, einfach rechtsextreme Leute. Und das war ein Veranstalter, war hier nicht die AfD selber, sondern eine Stiftung, die die AfD trägt. Das ist die Desiderius Erasmus Stiftung, in dem Fall der schleswig-holsteinische Ableger. Und diese haben Veranstaltung dort gemacht. Und da fällt mir ein, dass es dort auch eine Person gab, das kann man im Internet auch auf Bildern sehen, dass die da war. Da gibt es so jemanden, die machen da so Sicherheit, und da gibt es schon Bezüge zum Rechtsterrorismus auch. Also die hatten mit der Gruppe S zu tun, das sind so Rechtsterroristen, die sind in Stuttgart verurteilt worden jüngst. Und man weiß es nicht genau, die Leute sind nicht mit angeklagt gewesen, aber zu tun hatten sie mit denen auf jeden Fall. Und es gibt in der AfD sowieso auch ein ambivalentes Verhältnis zu diesen Dingen. Also wenn wir jetzt ganz kurz diesen Reusputsch erwähnen, da gab es Frau Mahlsack-Winkelmann, das ist eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin am Landgericht in Berlin. Die war da als Justizministerin vorgesehen. Die steht jetzt auch aktuell vor Gericht. Und der einzige Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein für die AfD, der heißt Gerion Bollmann, der hat eine Dauerbesuchserlaubnis für Frau Mahlsack-Winkelmann und fährt die offensichtlich oft besuchen und man fragt sich eigentlich, warum. Als er von der Presse gefragt wurde, hat er gesagt, das hätte rein dienstliche Zwecke. Er wäre mit Frau Masak-Winkelmann beim Bundesschiedsgericht der AfD gewesen. Also ich kann mir bloß keinen Fall vorstellen, wie man da ständig miteinander sprechen muss. Frau Masak-Winkelmann wird ja ihre Aufgaben beim Bundesschiedsgericht nicht mehr wahrnehmen können und ist dann raus. Und dann werden eigentlich die Akten übergeben und das war's. Also ich halte das für vorgeschoben. Und der Bundesverband der AfD hat auch sowieso öffentlich was ganz anderes gesagt, nämlich, dass das alles nur private Kontakte seien. Und ja, also ich finde es für jede Partei beschämend, jemand, der wegen Terrorismus angeklagt ist, da Händchen zu halten.
Das wirft auf jeden Fall Fragen auf, ne? Wie Sie zu Recht sagen. Sie haben es angesprochen, die AfD hat auch eine parteinahe Stiftung, diese Desiderius Erasmus Stiftung. Und dann gibt es Länderstiftungen in Schleswig-Holstein, in Publicas Res. Nee, wie heißt die ganz genau?
Ja, die heißt Medias in Res. Die sitzt in Lübeck unter derselben Adresse wie die Desiderius Erasmus Stiftung. Also die Desiderius Erasmus Stiftung hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist die Bundesstiftung der AfD, also alle Parteien haben so politische Stiftungen, die dann Gelder beziehen und so kulturelle Arbeit machen. Und die AfD hat so eine Stiftung auch, möchte auch ganz viel Geld für diese Stiftung haben. Da gibt es auch eine juristische Auseinandersetzung drum. Sie möchten gerne, also in dreistelliger Millionenhöhe Geld dafür. Und diese Stiftung verhält sich schlau. Das sind intelligente Leute, die sehr darauf Bedacht nehmen, eigentlich gerade nicht sowas zu machen wie Veranstaltungen mit Rechtsextremen zu veranstalten, aber hin und wieder rutscht es ihnen dann eben doch durch und da zeigen sie dann ihr wahres Gesicht, das muss man so leider sagen.
Ich hatte mir die Homepage angeguckt und da ist das perfide, dass sie ja ähnlich wie die AfD generell als Partei auch immer wieder mit diesem Demokratiebegriff spielen und das versuchen umzudrehen, zu sagen, wenn wir nicht tagen können, dann ist die Demokratie in Gefahr. Man sieht ja daran, dass wir permanent in die Enge getrieben werden, also dass die Demokratie in Gefahr ist. Und auf der Homepage gab es auch, meine ich, Texte oder auch Veranstaltungsankündigungen, die sich eher darum bemühten, die eigene Sicht von Demokratie darzustellen, nämlich in der Form, dass man selbst mit dem, was man vertritt, auch bitteschön offen auftreten möchte.
Ja, ja, das höre ich auch manchmal von anderer Seite, nicht? Also, wenn man jetzt die AfD bekämpft, man sei doch dann nicht demokratisch und die seien ja demokratisch gewählt, das ist ja auch völlig richtig. Man muss dazu wissen, also das Demokratieprinzip, das steht im Grundgesetz nicht über allem. Im Grundgesetz steht über allem tatsächlich die Würde des Menschen. Das ist sozusagen on top. Und deswegen sieht das Grundgesetz zum Beispiel auch die Möglichkeit vor, Parteien zu verbieten, wenn sie dann sich gegen diese freiheitliche demokratische Grundordnung richten. Und das ist eine Lehre aus dem Dritten Reich, wobei, da muss ich auch dazu sagen, also auch während der Weimarer Republik gab es die Möglichkeit von Parteiverboten. Die NSDAP war auch mal verboten nach dem Hitler-Ludendorff-Putsch, aber die hat sich einfach 2 Jahre später neu gegründet und war wieder da. Und der einzige Unterschied zu den Regelungen jetzt ist, dass wenn eine Partei verboten wird, dann auch Folgeorganisationen automatisch sozusagen verboten sind. Und was jetzt aber, spinne ich den Gedanken ein bisschen weiter, sozusagen, sollte es je dazu kommen, dass die AfD verboten werden würde, nicht? Dann sieht man natürlich jetzt, weil die, wir stehen vor den Landtagswahlen jetzt im Osten, in den drei östlichen Bundesländern am 1. September und 22. September, kann man schon den Eindruck kriegen, dass die AfD eine sektorale Volkspartei ist und wenn man die verbietet, dann schneidet man natürlich ganz viele Leute vom politischen Prozess ab, weil ja auch Volkorganisationen verboten sind. Und da wird es schlimme Verwerfungen geben. Und was auch immer das dann bedeuten mag, nicht? Das weiß natürlich jetzt auch keiner, aber das ist nicht ganz unproblematisch.
Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Jan Kürschner zu Gast. Er sitzt für die Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein und beschäftigt sich mit den Gefährdungen der Demokratie von rechts. Sie sagten gerade, Herr Kürschner, ein Verbot, wenn das irgendwann in Frage käme, der AfD wäre wahrscheinlich nicht unproblematisch, weil es da ja auch eine große Anhängerschaft gibt, eine große Wählerschaft gibt. Was genau wären Ihre Befürchtungen? Also man kann sich ja heute noch nicht vorstellen, dass Deutschland in eine Art Bürgerkrieg abrutscht, aber die Stimmung wird ja schon etwas aggressiver insgesamt.
Ja, was es genau wäre, das weiß man eben nicht genau. Nicht? Ich sage zwar, dass das unproblematisch ist, es ist aber auch so, dass man natürlich nicht aus dem Grund dann nicht handeln darf, nicht? Das so jetzt auch nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2017 gesagt, die NPD ist eigentlich zu klein für ein Verbot. Und zu groß für ein Verbot, das gibt es rechtlich nicht. Nicht? Das ist nur, was man sich sozusagen politisch überlegen muss, weil wenn man sowas, das kann man nicht leichthin tun oder auch nicht leichthin fordern, weil die Auswirkungen, also ich würde die als gravierend einschätzen, was immer das dann auch sein mag. Was man dazu vielleicht auch einmal wissen muss, es reicht nicht, wenn eine Partei rechtsextremistisch ist, dass sie dann verboten werden kann. Also Extremismus ist in Deutschland nicht verboten. Es gibt zwar eine Grenze zur Strafbarkeit unter bestimmten Voraussetzungen, also Volksverhetzung, aber Extremist sein ist nicht verboten. Und da muss für ein Parteiverbot muss dazu kommen, dass die Partei also ja gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ist, das ist extremistisch sein, aber auch beginnt, ihren Plan umzusetzen. Also planvoll, aktiv, also man sagt kämpferisch vorgehen, kämpferisch bedeutet aber nicht gewalttätig. Also gewalttätig, diese Schwelle muss es nicht erreichen. Und ob das bei der AfD jetzt so ist oder nicht, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Da wird man auch die Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz vermutlich abwarten. Wobei, ich muss dazu auch noch was sagen. Also ich sehe auch ein Problem darin, dass die Verfassungsschutzbehörden zwar ihre Einschätzung relativ schnell hinbekommen, aber die AfD dann dagegen klagt und pro Instanz beim Verwaltungsgericht dann auch gerne mal 2 bis 2,5 Jahre umgehen. Und dann sind es eben, dann ist so eine Einschätzung des Verfassungsschutzes mal nach 5 Jahren oder so dann auch rechtskräftig. Die Einschätzung, dass der Bundesverband der AfD einen Verdachtsfall darstellt, das ist immer noch nicht rechtskräftig. Nicht? Da warten wir auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Ich hoffe vielleicht zum Ende des Jahres. Aber ein Problem wäre, wenn man jetzt die Einschätzung, die nächste Stufe der Einschätzung erst dann macht und dann wieder 5 Jahre wartet, sozusagen, bis das dann rechtskräftig ist, um den nächsten Schritt zu tun, dann könnte es tatsächlich auch zu spät sein, weil wir sehen ja, dass das Aufstreben der AfD direkt mit den multiplen Krisen zusammenhängt. Und wir haben auf die Krisen, denen sich die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt sieht, nicht uneingeschränkt politischen Einfluss. Also der Krieg in der Ukraine sozusagen, wie lange der geht, das kann nicht Deutschland alleine entscheiden. Nicht? Das ist einfach nicht so. Und wie die Weltmarktpreise für Energie sind, ist auch nicht irgendwie, und das unterliegt nicht den Entscheidungen der deutschen Politik. Und wenn mehr Krisen dazukommen oder Krisen sich ganz doll intensivieren, dann wird die AfD Auftrieb bekommen. Und sie muss überhaupt nichts dafür tun. Gar nichts. Die müssen keine gute Politik machen, die müssen keine Lösungsansätze bieten. Die können sich aufführen, wie sie wollen. Sie werden dann Auftrieb kriegen. Und das, dem muss man auch ins Auge sehen dann.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, da muss man sich auf jeden Fall drauf einstellen. Also weil es ist ja so ein bisschen Zeitalter der einfachen Antworten wieder da. International eher so ein Rollback in Richtung rechts oder einfachen oder faschistischen Lösungen auch. Wenn man sich das anguckt, Sie sagen, die AfD hat Auftrieb, das ist ja auch so in den sogenannten neuen Bundesländern, wenn jetzt die Landtagswahlen anstehen, ist ja jetzt schon so ein bisschen so eine in Halbachtstellung, dass man sich so ein bisschen versucht darauf einzustellen, dass es da wirklich vielleicht auch Ergebnisse geben wird, die AfD ganz nach oben spülen. Und dann wäre ja wenn, da können Sie noch mal genauer etwas zu sagen, wenn ein Drittel der Sitze oder mehr von der AfD gewonnen werden, dann hat das ja auch unmittelbare Auswirkungen auf die Landespolitik und auch da dann auf das, was wir eben schon besprochen haben, dieses Politik des Vorfeldes, dann hat man ja auch Zugriff auf Landesrundfunkanstalten, Landesmedienanstalten und kann jetzt nicht sofort einen Einheitssender und alles gleichschalten, das geht ja so nicht, aber man hat dennoch Zugriff auf bisher öffentlich-rechtliche Senderanstalten.
Ja, nicht so direkt. Also wenn Herkel Ministerpräsident werden würde, nicht, dann könnte er eventuell den Staatsvertrag einfach so kündigen und dann gäbe es halt den Kika nicht mehr und der MDR, da weiß man nicht genau, was aus dem MDR dann würde. Ansonsten ist ja unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk sehr unabhängig und zwar so unabhängig, dass man auch Schwierigkeiten hat, ihn von außen einfach zu reformieren. Das wäre dringend nötig, aber das ist eine schwierige Sache, weil der Rundfunk so unabhängig ist. Die größte Gefahr, also ich hoffe, das kommt nicht so, dass die AfD irgendwo ein Drittel der Sitze erhält. Das muss ja nicht ein Drittel der Stimmen sein, nicht? Sondern ein Drittel der Sitze ist dann eben dadurch, dass auch ein paar Leute nicht wählen, eben auch viel weniger. Aber wenn es so käme, dann sehe ich große Schwierigkeiten im Bereich der Justiz. Und das gefährdet dann das rechtsstaatliche Funktionieren und dann ist auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das System tatsächlich gefährdet. Und das kann dramatische Auswirkungen haben, nicht? Also das ist ein Grundpfeiler. Warum denke ich das? Weil Richter befördert werden in aller Regel durch einen Richterwahlausschuss. Und diese Richterwahlausschüsse, das ist in jedem Bundesland etwas anders, die werden eben zum Teil von der Politik besetzt. Und wenn es der AfD gelingt, in diesen Richterwahlausschüssen ein Drittel auch zu bekommen, dann können die jede Entscheidung dieser Richterwahlausschüsse blockieren, weil immer mit zwei Drittel entschieden wird. Das hat den Vorteil, dass man sich immer einigen muss eigentlich und dass es so eine konsensuale Lösung entsteht. Und dadurch entsteht auch in der Justiz nicht so, dann wird das nicht so einseitig politisch, sondern das wird dann breit gefächert. Und das sorgt auch für Akzeptanz. Das ist ganz wichtig. Aber wenn die AfD sozusagen immer mit ihrem Drittel dagegen hält, dann wird niemand mehr befördert von den Richtern. Und dann bleiben Stellen unbesetzt. Da kann man dann vielleicht noch denken, naja gut, wenn so ein, zwei Stellen, ja, dann werden die eben nicht besetzt, wird schon nicht so schlimm sein. Aber man muss wissen dazu noch, in den ostdeutschen Bundesländern droht in der Justiz da kommt eine ganz große Pensionierungswelle, weil nach der Wende ganz viele Juristinnen und Juristen in den Osten gegangen sind. Und die gehen jetzt alle in Pension. Und in den nächsten 10 Jahren muss da ungefähr die Hälfte des Justizpersonals ausgetauscht werden. Und wenn ich jetzt als junger Mensch überlege, wo bewerbe ich mich, würde ich mich dann in einem Bundesland bewerben, in dem ich nicht befördert werden kann? Würde ich wahrscheinlich nicht machen. Und dann bewerben sich in diesen Bundesländern nur noch die Falschen. Und das würde auch ganz negative Effekte haben. Und ja, da gibt es so ganz aktuell keine Lösung für. Und diesen Dingen, das wird nicht von heute auf morgen passieren, nicht? Das ist dann eher so ein schleichender Prozess. Aber das ist ein ganz großes Problem, was so ein bisschen in der Öffentlichkeit nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, weil das auch also ein bisschen kompliziert darzustellen ist, aber einfach geht's halt nicht. Und da drohen tatsächlich schwerwiegende Folgen auch fürs System, und zwar auch, wenn die AfD, ich sag mal jetzt, nur ein Drittel bekommt.
Gebe ich Ihnen recht, es ist natürlich immer schwer, wenn man in der Thematik nicht drin ist, das genau zu verstehen, weil für mich dachte ich auch, die haben dann sofort qua Stimmenanteilen auch Zugriff auf Landesmedienanstalten, das sagen Sie, stimmt nicht, also da müsste der Ministerpräsident, kann da weitergehende Eingriffe vornehmen. Ja. Oder könnte diesen Landesrundfunkvertrag auflösen. Genau. So ist man da erstmal dran gebunden. Den kann auch nicht der Landtag dann auflösen.
Nee, genau. Also der Ministerpräsident kann dann kündigen, dass je nach Landesverfassung das ein bisschen unterschiedlich auf das Parlament zustimmen muss. Aber wenn der Ministerpräsident gewählt ist, dann hat er meistens auch die Zustimmung des Landesparlaments. Deswegen hilft das auch nicht so viel dann. Mhm. Also ja, genau. Nicht? Also da müsste schon aber auch dann eine Mehrheit dafür da sein, normalerweise, dass das so kommt. Und also Höcke hat schon angekündigt, natürlich würde er dann den Medienstaatsvertrag kündigen.
Hm. Und die Bedingungen, ich glaube, wenn wir die Sendung jetzt vor 2-3 Monaten aufgezeichnet hätten, hätten wir noch anders diskutiert. Die Bedingungen haben sich ja jetzt auch nochmal verändert durch die Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht, wo ja in einigen Landesparlamenten, das weiß man jetzt, kann ja auch noch anders kommen, aber kann ja auch passieren, dass da Regierungsbildungen komplizierter werden und auch die Parteienlandschaft ausgedünnt wird. Und wenn man Pech hat, nur noch 3 Parteien in den Landtagen sitzen, dann ist ja so ein Szenario gar nicht so, leider nicht so Zukunftsmusik, weil ich weiß nicht, ob das BSW sich da nun eindeutig demokratisch und hinter Maulkorb statt Vernunft statt Maulkorb und wie diese Parolen lauten, das ist nun ja auch eine Partei, die mit Populismus spielt. Wobei Sahra Wagenknecht würde sich wahrscheinlich ihre Einnahmequelle durch Talkshows da nicht nehmen lassen.
Ja. Also Sie sagen, dass also das Bündnis Sahra Wagenknecht, es ist schon ein bisschen drolliges Phänomen, eine Blackbox. Ich erinnere mich gerade, dass Ihr Kollege von der Heute-Show Sahra Wagenknecht direkt fragte, wie das denn sein kann, dass sie ausgerechnet sie den Bündnisfall ausruft. Aber diese ganzen Paradoxien und so, das stört die auch nicht. Und das ist sicherlich ein Protestphänomen. Ganz viele Leute sind eben mit der Politik nicht zufrieden. Und ich kann das in Teilen auch total nachvollziehen. Nicht nur zu glauben, dass die BSW oder die AfD da irgendwas besser machen würde, das ist vollkommen absurd. Mhm. Nicht? Das wird nicht so sein. Ne? Das kann ich eigentlich unter Garantie sagen, dass das nicht so ist.
Nein, im Gegenteil, ich hatte mir genauer den Kreis Sonneberg, ist glaube ich richtig, ich komme da mal durcheinander, Namen kann ich mir nicht merken, genauer angeguckt, weil da ja jetzt vor ein paar Monaten.
Herr Sesselmann,
genau, und seitdem er dort Landrat ist, sind die Zahlen der rassistischen Übergriffe, haben sich da verfünffacht. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die direkt vor Ort leben, die noch Teil dieser Zivilgesellschaft sind. Hut ab, dass die da weiter leben und dem sich entgegenstellen, sagen aber auch, sie fühlen sich erinnert an die Anfänge der 90er Jahre. Also es ist noch nicht so ein Straßenterror mit organisierten Neofaschisten, aber ein Herr Sesselmann suggeriert den Menschen, dass sie das, was sie tun, von oben schon irgendwie gedeckt sein wird. Und das gibt natürlich Anlass zur Sorge, wenn man jetzt an die anstehenden Landtagswahlen denkt.
Ja, total. Nicht? Also weil man solchen Phänomenen dann eben noch, das wird noch weiter sich vermehren dann, nicht? Weil also da gibt es dann eben auch große Teile des Parlamentes, die das eigentlich irgendwie alles gut finden, bis eben dazu, wie ich erwähnt es vorhin, nicht, dass man dann eben Terroristen Händchen hält, so, nicht? Das sei doch so eigentlich gar nicht so schlimm, ne? So, das, ne? Mhm. So, und das, das ist, was soll man sagen? Also man ist natürlich in diesem Bereich immer dabei zu warnen, alles bedenklich zu finden. Es ist aber wirklich so.
Mhm. Das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass, mir hat das so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass man gemerkt hat, Menschen gehen auf die Straße. Ich merke auch, dass Leute sich besinnen und merken, Mensch, es ist schon toll, dass man ein Land hat, wo man die Regierung abwählen kann, wo man seine Meinung frei äußern kann. Und ich hoffe, dass langfristig diese Werte und das, was man auf der Habenseite hat, mehr zählt. Das bleibt eine Hoffnung, die ich da noch habe.
Also die Demokratie lebt ja nicht von ihren Politikerinnen und Politikern, ne? Sondern da muss man auch mal klar sagen, das sind wir alle, nicht? Das gibt keine Kaste, die irgendwie abgehoben von der Bevölkerung ist, sondern das sind alles ganz normale Leute. Und wenn man sich eben nicht interessiert und nirgendwo mitmacht, dann muss man sich eben auch nicht wundern, wenn es manchmal ein bisschen komisch läuft. Man kann eigentlich nur alle dazu aufrufen, sich zu engagieren. Und das geht auch. Also ich bin ja zum Beispiel als Quereinsteiger auch einfach in den Landtag gekommen. Das ist sicherlich nicht die Norm, aber gehen kann es. Nicht? Das ist einfach so. Weil es eben auch gar nicht so viele Leute gibt, die sich politisch engagieren. Also ich habe mir irgendwann mal gemerkt, 5% der Deutschen sind in Parteien organisiert und davon sind 5% aktiv. Aber ich habe mir das mal anhand der Volkspartei CDU in Schleswig-Holstein nachgerechnet. Nein, das ist viel weniger. Also ich habe die Prozent nicht mehr im Kopf, aber das sind einfach 2-3%, die irgendwie in so einer großen Volkspartei dann oder in den Parteien sind und davon sind dann, also es ist ein Bruchteil der Leute, die hier sich engagieren und und jeder könnte, nicht? Also jeder kann in seiner Gemeinde was machen, nicht? Das trägt alle, ne? Und wenn man das nicht tut, dann überlässt man eben denen das Feld, die man da vielleicht auch nicht haben will, ne? Das muss man dann eben wissen.
Herr Kirschner, das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir heute hier einmal über die Bedrohung der Demokratie von rechts sprechen konnten und wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, sich dem auch aktiv im Landtag entgegenzustellen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, Ihnen auch vielen Dank und jederzeit wieder.
Ja, tschüss.